Wenn ihr euch mal überlegt, so am Jahresanfang, was sollte denn am Jahresende stehen bei euch? Wofür möchtest du dieses Jahr leben? Das ist vielleicht ein überschaubarer Zeitraum. Wir können auch fragen, wofür willst du überhaupt leben? Das ist jetzt je nach Alter, das, wie wir jetzt gerade hier sitzen, ein bisschen unterschiedlich. Aber was ist die Perspektive, das Ziel deines Lebens? Wir stehen ja jeden Tag vor Entscheidungen, das sind kleinere Entscheidungen, größere Entscheidungen, und in diesen Entscheidungen brauchen wir Kriterien, nach denen wir dann entscheiden. Nach dem Abitur, da war für mich das Gefühl so, ich kann mich entscheiden, für was ich will, die Welt steht mir offen. Heute, ich bin jetzt ja so Mittelalter sozusagen, weiß ich, wenn ich mich für was entscheide, entscheide ich mich immer gegen was. Entscheide ich mich dafür, jetzt, so wie es jetzt bei mir beruflich war, dass ich in die Leitung der Diakonie Stetten gehe, dann heißt es, ich muss mein Pfarramt aufgeben. Das schmerzt dann auch, weil man sich entscheiden muss. Man weiß, ich komme nimmer zurück. Aber die Frage ist, was leitet mich denn in diesen Entscheidungen? Und die Frage für mich ist auch immer, wo macht mein Leben einen Unterschied? Wo macht mein Leben einen Unterschied zu anderen? Oder dass man überhaupt merkt, dass mein Leben für irgendjemanden einen Unterschied macht? Wofür lebst du? Ich bitte dich mal, dass du einfach mal ganz kurz überlegst, so eine Minute mal geschwind, wofür lebst du eigentlich? Unser Leben soll einen Mehrwert haben. Viele Menschen, auch ich, die wollen, dass das Leben einen Unterschied macht und dass es was bewirkt. Und dafür ist trotzdem wichtig, welche Perspektive habe ich. Für viele Menschen, da zählt sozusagen nur Geld, Karriere und Spaß. Und Geld, Karriere und Spaß sind definitiv nicht verkehrt, aber es sind ja die entscheidenden Perspektiven in unserem Leben. Dafür sind sie dann doch etwas dürftig am Ende. Es gibt eine Szene aus der Geschichte von Alice im Wunderland. Und da gibt es einen Dialog zwischen Alice und der Katze. Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll? Fragt Alice im Wunderland. Es hängt zum größten Teil davon ab, wohin du möchtest, sagt die Katze. Ach, wohin ist mir eigentlich gleich? Erwidert Alice. Na, dann ist auch egal, wie du weitergehst, sagt die Katze. Und ich glaube, dass das für uns auch immer wieder die entscheidende Frage ist, wo will ich eigentlich hingehen? Wo biege ich eigentlich im Leben ab? Was ist meine Perspektive im Leben? Das Leben ist eines von den härtesten, sagt man immer. Aber das wird immer wieder am eigenen Leib spürbar. Es hört eigentlich nie auf, dass wir das Leben in voller Härte, in voller Brutalität auch manchmal erleben. Und das, was uns zu schaffen macht, das kommt immer wieder. Es hört nicht auf, macht manchmal nur eine Pause. Kaum haben wir das eine überstanden, kommt schon das nächste. Und ich erlebe in meinem Beruf im Pfarramt immer wieder, kaum ist das eine Gemeindeglied von einer Krankheit irgendwie genesen, kommt das nächste Gemeindeglied und hat irgendwas anderes. Oder wir müssen Abschied nehmen von lieben Menschen, weil die sterben. Eltern, Großeltern, auch die eigenen Kinder, Menschen, die wir lieb haben, die zu unserem Leben dazugehören, die werden plötzlich aus unserer Mitte rausgerissen. Und da bleibt der Platz plötzlich leer und wir spüren, wie bitter und schmerzhaft der Tod unser Leben verändert. Erinnerungen wühlen uns immer wieder auf und der Tod mit seiner hässlichen Fratze steht uns immer wieder neu vor Augen. Da müssen wir immer wieder Schritt für Schritt erst ins Leben reinkommen. Und wir spüren, wie dann die Last der Trauer auch tonnenschwer auf Herz und Schulter liegt. Aber auch, wenn wir um Menschen um uns herum bangen, weil sie krank werden oder wir selber plötzlich schwer krank werden, dann merken wir, dass Zukunft und Hoffnung plötzlich zu ganz unbekannten Gefährten werden. Und dann stellt sich die Frage in aller Existenz, was ist eigentlich meine Lebensperspektive? Und in diesen existenziellen Situationen, da stellen wir alles auf den Prüfstand. Vor längerer Zeit habe ich das Buch gelesen von Arne Kopfermann, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, Mitten aus dem Leben, wenn ein Sturm deine Welt aus den Angeln hebt. Und er beschreibt darin, wie es ist, sein eigenes Kind zu verlieren. Seine Tochter Sarah stirbt mit 11 Jahren bei einem Verkehrsunfall. Und er schreibt: Liebe Freunde, heute Morgen haben wir 3 und Tante Maren von unserer kleinen Sarah Abschied genommen. Ganz sanft hat ihr Herz aufgehört zu schlagen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Bitte hört nicht auf, für uns zu beten. Noch immer schießen mir die Tränen in die Augen, wenn ich meine E-Mails lese und wie zufällig wieder auf den Tag stoße, der das Leben meiner Familie für immer verändert hat. Der Tag, an dem wir unser Mädchen in Gottes Hand geben mussten. Hunderte von Menschen haben uns geschrieben und noch eine Vielzahl mehr buchstäblich auf allen Kontinenten dieser Erde mit uns und für uns um ein Wunder gebetet. Das Wunder ist ausgeblieben. Tim hat seine Schwester verloren und Anja und ich sind seit jenem Samstag 2014 gezwungen, den schwersten Weg zu gehen, den sich Eltern vorstellen können. Das eigene Kind vollständig loszulassen. Was gibt in so einer Situation eigentlich überhaupt noch Hoffnung? Und welche Rolle spielt in dieser Situation eigentlich Auferstehung und Ewigkeit? Ich möchte uns einen Text aus Offenbarung vorlesen, aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte: Ich mache alles neu. Und er fügte hinzu: Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Der Seher Johannes, der die Offenbarung schreibt, der malt uns eine Perspektive vor Augen, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Aber warum alles neu? Mein Schwiegervater, der ist ein perfekter Tüftler und der repariert einfach alles. Da hält die Waschmaschine eben 20 Jahre länger als bei anderen, weil die einfach nicht kaputt geht. Und wenn die kaputt geht, dann repariert er sie und dann flickt er sie und dann läuft die wieder. Aber letztendlich bleibt immer die alte Waschmaschine mit allen Ecken, Kanten, Macken und ihren Tücken. Eigentlich wäre es Gott doch auch möglich, dass er unsere Welt einfach mal repariert. Das wäre doch eigentlich gut, dann wüssten wir auch, worauf wir eigentlich warten sollten. Dann wäre es vielleicht ein bisschen konkreter. Aber das Problem beim Reparieren ist ja, dass der Kern immer der alte Zustand bleibt. Die Ecken und Kanten bleiben. Johannes spricht aber ganz bewusst davon, dass alles neu wird. Und es geht Gott nicht darum, unsere Welt zu reparieren mit all dem Bösen und der Sünde, sondern Gott schafft was Neues. Etwas Neues, in dem das Kaputte und Zerstörte, oder anders formuliert, das Böse, die Sünde keinen Platz haben. Das gehört eben nicht zum Neuen, das muss draußen bleiben. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Vielleicht kennen wir das, dass wir manchem hinterher trauern, was wir so an Dingen so haben oder hatten. Manche von uns, die trauern ihrem ersten Auto hinterher, schwelgen immer noch in Erinnerungen andere trauern immer noch der ersten großen Liebe hinterher. Aber ob Auto oder große Liebe, sie sind sozusagen vergangen. Es gibt sie nicht mehr. Es gibt was ganz Neues. Und Johannes zeichnet uns diese Perspektive vor Augen. Und dann schreibt Johannes, aber das Meer ist nicht mehr. Aber warum schreibt er das? Das passt da eigentlich gar nicht so richtig rein. Das Meer ist nach biblischer Überlieferung der Inbegriff dessen, der das kreatürliche Leben bedrohenden Chaosmächte. Die Menschen in der Bibel, die kannten die verheerende Gewalt des Meeres, die kannten Tsunamis. Und der Satz, das Meer ist nicht mehr, ist eine echte Verheißung. Danach sehnt man sich. Danach, dass das chaotische, tobende Wasser nie wieder über bebautes und kultiviertes Land herfällt und ein Chaos anrichtet. So ähnlich wie bei uns jetzt gerade in Norddeutschland, wo es ein Chaos anrichtet, wo Existenzen kaputt gehen. Ein Chaos, das an den Anfang aller Schöpfung erinnert. Vielleicht ist für uns das Meer gar nicht so bedrohlich, aber wenn wir leben und unsere Perspektive setzen, dann haben wir doch auch Dinge, die uns bedrohen, die uns das Leben auch schwer machen, wo uns die Sicht rauben für das, was eigentlich noch kommt. Und wenn wir mal anstelle von dem Meer das einsetzen, was uns das Leben schwer macht oder sogar unser Leben lebensgefährlich bedroht, dann kriegen wir, glaube ich, mal so ein Gefühl dafür, von was Johannes hier schreibt, von was wir befreit werden. Vielleicht ist es die Einsamkeit, die uns das Leben schwer macht oder Krankheit, an der wir leiden. Oder wir leiden an anderen Menschen, die uns das Leben zur Hölle machen. Oder dass wir einfach nicht wissen, was wir wollen. Was bewirkt diese Vorstellung in dir, wenn das, was dir das Leben schwer macht, ausgerottet wird? Wenn wir den Text nochmal lesen und eben statt mehr das einsetzen, was uns Angst macht, dann lesen wir zum Beispiel, die Einsamkeit ist nicht mehr, die Krankheit ist nicht mehr, der Streit in der Familie ist nicht mehr. Und Johannes steigert dieses Bild der Ewigkeit noch weiter. Steigert das Bild des neuen Himmels und der neuen Erde noch mehr. Das neue Jerusalem wird kommen. Die Stadt Gottes, die neu geschaffen wird und die uns als das Gegenteil vom gottlosen Babylon präsentiert wird. Eine Stadt, die Gott entspricht, die herausgeputzt ist. Das Bild von einer geschmückten Braut können wir, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, das hier verwendet wird. So als Pfarrer kriegt man ja doch einige Brautpaare zu Gesicht und das ist dann doch immer wieder auch bemerkenswert, was so kurz vor der Trauung noch passiert. Die meisten Bräute müssen nochmal vor den Spiegel und nochmal gucken, dass wirklich alles perfekt sitzt. Beim Mann, da muss man ja nochmal darauf hinweisen, dass er nochmal gucken soll, ob er keine Flecken auf dem Anzug hat. Die Männer lassen das eher nüchterner und ein bisschen gechillter angehen. Meistens haben die ja auch einen Anzug an, den sie sich selber nicht ausgesucht haben und da stecken sie halt dann irgendwie drin. Aber die Braut hat ihr Kleid selber ausgesucht und es muss perfekt sein. Vielleicht für alle, die die Hochzeit noch vor sich haben und Männer sind, ich will jetzt nicht so deprimierend sein, aber auf euch kommt es bei der Hochzeit nicht wirklich an. Da wird eure Frau präsentiert und dann könnt ihr voller Stolz neben eurer Frau dabei sein und euch Frauen, dass alle auf eure Frau warten. Und schön, dass ihr dann dabei sein dürft bei der Hochzeit. Aber ganz anders, das neue Jerusalem, da dürfen alle dabei sein und diese Stadt, die strahlt an Herrlichkeit und Heiligkeit und ist nicht zu überbieten. Das neue Jerusalem wird beschrieben. Es ist ein Ort der Gemeinschaft mit Gott. Ein Ort, der so ganz anders ist, als wir das oft hier erleben. Ein Ort der Schönheit, der Geborgenheit, der Freude, der Sorglosigkeit, Unbeschwertheit. Es ist ein Ort, der uns nicht mehr verborgen ist, sondern der jetzt plötzlich Wirklichkeit wird. Im neuen Jerusalem, da gibt es die wirklich und enge Gemeinschaft und ewige Gemeinschaft zwischen Gott und uns. Und Johannes beschreibt diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Mensch und Gott sind vereint in einer unaufgehbaren Einheit. Gottes Hütte, sein Wohnort, wird bei den Menschen sein. Johannes beschreibt den neuen Zustand, in dem er schreibt, was nicht mehr sein wird. Ewigkeit bedeutet, dass das, was uns die Angst, was hier Angst macht, was uns den Schlaf raubt, wird nicht mehr sein. Es wird es nicht mehr geben. Und damit beschreibt Johannes indirekt ein Leben, das wir aus tiefstem Herzen bejahen, das wir vielleicht aus tiefstem Herzen suchen, wo wir eine Sehnsucht danach haben. Und ein Leben, zu dem wir mit vollem Herzen Ja sagen können. Johannes kann vielleicht den neuen Zustand, die neue Welt selbst gar nicht fassen und begreifen, sondern nur beschreiben, was nicht mehr da ist, was er kennt. Und dann kommt dieser Satz, siehe, ich mache alles neu. Gott macht alles neu. Gott repariert nicht, was kaputt gegangen ist, sondern er macht alles neu. Er macht eine neue Beziehung zwischen uns und ihm, die wir schon jetzt leben dürfen. Er macht es neu, dass es eine Welt gibt, in der wir nicht mehr mit Tod und Krankheit und Leid konfrontiert werden. Den neuen Jerusalem, in dem Tod und Leid keine Existenz mehr haben. Gott baut das neue Jerusalem und sagt, siehe, ich mache alles neu. Und dann kommt ein kleiner Satz, den wir vielleicht auch überlesen. Da steht, es ist geschehen. Das ist schon passiert. Das gibt es schon. Das, was Johannes hier beschreibt und was Gott ihm sagt, ist nicht eine Fantasie, sondern es ist schon geschehen, denn es ist alles vorbereitet. Ich weiß nicht, wer von euch schon ein Haus gebaut hat. Ein Freund von mir hat letztens erst sein Haus gebaut. Und das stelle ich mir genauso vor. Der hat ein Fertighaus gebaut und das Aufstellen der Teile ist der letzte Akt. Aber im Grunde ist das Haus schon fertig in der Firma und wird nur noch angeliefert. Und so ähnlich stelle ich mir das mit dem neuen Jerusalem auch vor. Das ist schon fertig, aber ich sehe es noch nicht. Und dann, wie beim Fertighaus, werden die Teile gebracht zu einem bestimmten Zeitpunkt, wird alles aufgestellt und plötzlich steht alles da, weil alles vorbereitet ist. Alles ist geschehen. Es muss nur noch uns vor Augen gebracht werden. Und Gott sagt, es ist geschehen und ich mache es sogar verbindlich, weil ich das A und das O, das Anfang und das Ende bin. Gott macht deutlich, im neuen Himmel und auf der neuen Erde gibt es keinen Durst nach Leben. Es ist Leben in ganzer Fülle. Das, was wir uns vielleicht jetzt suchen, wo wir sagen, ich habe keine Perspektive, das wird es da nicht geben, weil da gibt es nur noch die Erfüllung unserer Sehnsüchte, weil wir ganz bei Gott sind. Warum jetzt so ein langer Exkurs sozusagen über diesen Bibeltext? Für mich hat dieser Bibeltext echt eine befreiende Wirkung, jedes Mal, wenn ich ihn lese, weil er mir so einen Ausblick gibt, eine Perspektive in die Ewigkeit. Und das, was uns vielleicht auch fern erscheint, wird plötzlich ganz greifbar nah. Wenn wir als Familie Urlaub machen am Meer, habe ich meistens ein Fernglas dabei. Ich schaue in die Ferne, da schaue ich mir die Schiffe an, die weit draußen auf dem Meer sind. Und plötzlich sind die aber ganz nah. Plötzlich sehe ich die vor meinem Auge. Ohne Fernglas sehe ich sie kaum. Aber mit dem Fernglas sind sie zum Greifen nah und man sieht, was da los ist. Und da schaue ich über das Meer hinweg bis zum Horizont. Und genau so ist es bei Johannes hier. Er zeigt uns, was kommen wird. Er gibt uns sozusagen das Fernglas in die Ewigkeit. Und das, was wir da erleben, das ist keine verrückte Vorstellung von irgendwelchen Christen, dass es die Ewigkeit gibt, sondern es ist Wirklichkeit. Wir sehen was, was es wirklich gibt. Die Schiffe am Horizont, die bilde ich mir ja auch nicht ein, die gibt es ja auch wirklich. Und genauso ist es, dass da plötzlich die Wirklichkeit der Ewigkeit mitten in unser Leben hineinscheint. Eine Wirklichkeit, die wir greifen können. Aber was passiert mit unserem Leben, wenn da plötzlich die Ewigkeit ins Spiel kommt? Wenn wir mitten in unser Leben hinein diese Sätze hören, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird er sein. Denn das Erste ist vergangen und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ist der Ewigkeit ein billiges Vertrösten auf Jenseits und die Botschaft, dass wir uns einfach jetzt im Leben mal zusammenreißen müssen? Oder ist Ewigkeit wirklich die radikale Hoffnung, die uns hilft, unsere Trauer, unseren Schmerz zu durchleben? Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Was empfindest du, wenn du an Ewigkeit denkst? Was bewirkt es in dir? Das Spannende an dem Gedanken, das mal zuzulassen und mal zu erleben, was spüre ich eigentlich, wenn ich an Ewigkeit denke, kann vielleicht unterschiedliche Gefühle bei uns auslösen. Eine befreiende Wirkung, aber vielleicht auch eine beängstigende Wirkung, weil manches nicht mehr da sein wird. Aber das Spannende ist, dass Gott von der Ewigkeit schreibt, alle Tränen sind abgewischt. Und das sagt ein Gott, der selbst erlebt hat, wie das eigene Kind stirbt. Jesus, der selbst erlebt hat, wie es ist, wenn der Freund Lazarus stirbt. Die beiden werden unsere Tränen abwischen. Und das ist kein billiges Vertrösten, sondern Gott weiß darum, wie bitter die Tränen der Trauer auch sind. Wie die dunklen, schwarzen Wolken des Lebens manchmal über uns kreisen. Oder mal runterbrochen, ganz einfach gesagt, Gott nimmt ernst, was wir erleben. Und darum ist Auferstehungsglaube auch kein Vertrösten, sondern echte Hoffnung, die uns die Angst vor vielem nehmen kann, selbst vor dem Tod. Und wenn es diese Hoffnung ist, dann kann sie uns vor allem anderen auch die Angst nehmen und ganz neue Perspektiven aufzeigen. Und es ist die Gewissheit, die uns schon jetzt im Leben trägt, nämlich, dass wir nicht aus uns selbst heraus leben, sondern dass wir verankert sind in Gott. Gott schafft etwas Neues. Der Tod ist dann nur noch der Inbegriff menschlicher Zeitlichkeit, aber die Ewigkeit Gottes, die wir durch die Auferstehung erleben, die scheint schon jetzt in unser Leben. Und die Endlichkeit unseres Lebens wird ins Licht der Unendlichkeit Gottes gestellt. Auferstehung, das ewige Leben sind mir deshalb so eine starke und radikale Hoffnung, weil es nicht um die Verlängerung meines irdischen Lebens geht. Mit all dem, was mich jetzt plagt, was mir jetzt was ausmacht, sondern es geht um das Geborgensein in vollkommener Gemeinschaft mit Gott, die schon jetzt beginnt. Diese Teilhabe an Gottes Ewigkeit beginnt, wo wir ein Leben mit Jesus führen, das ganz und gar auf Gott einlassen. Und wenn du dich schon jetzt auf Jesus einlässt mit allem, was du bist und hast, dann beginnt deine Ewigkeit mit Jesus schon jetzt, hier und heute. Mitten im Leben beginnt Gemeinschaft mit Gott, mitten im Leben leuchtet der Strahl der Ewigkeit auf oder im Bild des Fernglases zu bleiben. Mitten im Leben sehen wir die Ewigkeit als neue Wirklichkeit am Horizont. Ewigkeit stellt unser Leben in ein neues Licht. Gott macht in der Ewigkeit alles neu. Aber vielleicht kann diese Ewigkeitsperspektive auch bei uns schon heute Neues bewirken. Ich habe vorher gefragt, was ist deine Perspektive für dein Leben? Und bei der Perspektive geht es auch immer darum, wie lebe ich denn mein Leben? Aber diese Perspektive Ewigkeit, die kann dazu führen, dass wir nochmal uns konzentrieren, was ist denn wirklich wesentlich in unserem Leben? Und es gibt einen neuen Maßstab für uns. Was hat im Licht der Ewigkeit betrachtet einen Wert? Wenn wir Entscheidungen treffen, dann können wir fragen, welchen Wert hat es im Lichte der Ewigkeit? Ich habe jetzt heute schon so oft den Tod erwähnt, das ist vielleicht auch etwas unpopulär bei einer Jugendmissionskonferenz, wo hoffentlich alle noch irgendwie 60 Jahre vor sich haben. Aber an welchem Punkt im Leben entscheidet sich denn, was trägt? Es sind die existenziellen Punkte. Und es gibt nichts Existenzielleres für uns als den Tod. Und es geht eben nicht darum, dass ich alles im Leben mitnehme, was ich greifen kann. Es geht auch nicht darum, dass ich möglichst viel im Leben erlebe, bevor ich sterbe. Das ist schön, aber das ist nebensächlich. Und wir stehen jeden Tag im Spannungsfeld, dass von uns Dinge erwartet werden, die keinen Ewigkeitswert haben. Denn ganz ehrlich, von großem Ansehen, von Karriere und Geld ist noch kein Mensch gerettet worden. Und daher ist es die Frage, worauf richte ich meinen Blick, dass mein Leben Ewigkeitswert bekommt. Dass ich das Wesentliche in meinem Leben wahrnehme, nämlich dass ich mich ganz und gar auf Jesus einlasse, ihm mein Leben gebe. Und nur so kann ich die radikale Hoffnung erfahren, die Jesu Auferstehung uns vermittelt, die dann auch in den schwersten Stunden unseres Lebens eine tragfähige Hoffnung und Gewissheit gibt. ja, die uns auch eine Sehnsucht nach der Ewigkeit weckt. Und die Frage ist schon, im Lichte der Ewigkeit betrachtet, was ist da die richtige Entscheidung? Wo lebe ich da meinen Glauben? Ich habe mal ganz locker gesagt, dass es auch Ewigkeitswert hat, wenn ich mit meinen Kindern Bücher angucke. Ist vielleicht ein bisschen vermessen. Aber wo geschieht denn Beziehung? Wo lebe ich denn Beziehung? Wo gebe ich denn zum Beispiel meinen Kindern was von meinem Glaube weiter, wenn ich als Vater überhaupt nicht daheim bin? Wenn ich keine Zeit für sie habe? Dann hat es meines Erachtens einen Ewigkeitswert, den ich vielleicht nicht überblicke. Aber wo meine Kinder dann irgendwann mal sagen, ja, unser Vater, der hat Zeit für uns gehabt. Und das mit dem Glaube war vielleicht doch gar nicht so schlecht. Das will ich auch haben. Oder wenn ich mich für Dinge entscheide, da weiß ich doch bei manchen Dingen, dass die keinen Ewigkeitswert haben. Dass die völlig nutzlos und sinnlos sind. Und natürlich macht man manches auch im Leben, was wirklich sinnfrei ist. Aber die großen Entscheidungen des Lebens, die können doch nicht sinnfrei sein. Da muss es doch einen Unterschied machen. Und wenn ich mich frage, was bleibt in der Ewigkeit, was hat wirklich einen Ewigkeitswert, dann gibt es uns nochmal ein Gradmesser, der vielleicht nochmal schärfer ist als alles, was wir sonst fragen. Ich glaube, wir fragen schon auch in unserem Leben immer wieder, Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Aber mal zu fragen, was hat im Licht der Ewigkeit überhaupt Relevanz? Ich finde es interessant, was Arne Kopfermann, der den Verkehrsunfall seiner Tochter ja selber verursacht hat, noch in seinem Buch schreibt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Todes- und Ewigkeitssehnsucht. Todessehnsucht ist eine lebensfeindliche Haltung und erwächst aus einem depressiven, ungesunden Geisteszustand. Sie hat nur das eine Ziel, der Trost oder Sinnlosigkeit dieses Lebens zu entfliehen. Ewigkeitssehnsucht nährt sich aus dem Gedanken, dass es einen Ort gibt, der unsere Sehnsüchte erfüllen kann wie kein zweiter und dass unser Leben hier nur eine Durchgangsstation, ein Durchgangsstadium mit begrenzter Dauer ist. Deswegen ist für mich auch kein billiger Trost und Ausdruck eines Fluchtgedankens, sondern einer begründeten Hoffnung, die einen elementaren Bestandteil des christlichen Glaubens bildet. Ewigkeitssehnsucht bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass wir von diesem Leben nichts mehr zu erwarten oder keine Aufgabe mehr zu erfüllen haben. Im Gegenteil. Eine der ersten Fragen, die ich mir vor unserem Unfall gestellt habe, war die, warum Sarah sterben musste, die doch ihr ganzes Leben noch vor sich hatte, während ich nur wenige Zentimeter entfernt auf dem Vordersitz vor ihr saß und fast unversehrt geblieben bin. Als jemand, der schon einen guten Teil seines Lebens gelebt hat. Ich habe schon gesagt, ich hätte jederzeit mit ihr getauscht. Und folglich stellt sich mir unweigerlich die Frage, ob ich hier auf der Erde noch eine Aufgabe wahrzunehmen habe, die zu meiner Bestimmung gehört. Das Ziel unseres Lebens hat eine Ewigkeitsperspektive. Und daran, da will ich mein Herz dran binden. Und konkret bedeutet das für mich immer wieder, dass ich wirklich frage, was hat im Lichte der Ewigkeit Bestand? Und da merke ich ganz schnell, dass Ansehen, Geld, Karriere, Spaß es eben nicht sind. Das Licht der Ewigkeit wirft sein Licht auf mein Leben, dass ich mit Jesus lebe, und es wirft sein Licht auf Menschen. Menschen, die durch dich und mich Jesus kennenlernen sollen. Wenn wir Entscheidungen treffen, sind diese von unserem Lebensziel, von der Ewigkeit bestimmt. Aber wie verändern sich deine Entscheidungen, wenn plötzlich Ewigkeit ins Spiel kommt? Bei mir ist es so, da werden manche Entscheidungen, die ich eigentlich für äußerst wichtig halte, unbedeutend. Und vielleicht wird manches, was ich als undiskutierbar angesehen habe, in Frage gestellt. Manche Entscheidungen, die wir vielleicht momentan hinausschieben wollen, werden dagegen äußerst dringlich. Können sich Prioritäten radikal verschieben. Im Licht der Ewigkeit ist manches anders. Da zählt nur noch das absolute Vertrauen in Jesus. Und im Gegensatz zu Alice im Wunderland haben wir dann ein Ziel, auf das wir zugehen können. Dann wird auch klar, wo wir hingehen müssen. Und da wird die Frage, was Gottes Wille für mein Leben ist, noch mal krasser. Ich glaube auch, dass wir in vielen Fragen unseres Lebens schon erahnen, wie Jesus sich an unserer Stelle entscheiden würde. Aber wischen wir dann all die Argumente beiseite, die uns eine ganz anderslautende Entscheidung schmackhaft machen? Es kostet Mut, Perspektive Ewigkeit ins Leben aufzunehmen. Sich vielleicht manchmal zu entscheiden gegen alle Erwartungen, alle Konventionen. Und vielleicht auch mal die Entscheidung, alle Sicherheiten aus der Hand zu geben. Zum Beispiel ein Punkt bei mir, wo ich irgendwie Schwierigkeiten habe. Ich bin so ein Sicherheitstyp. Also ich gehe auch schon gerne ins Risiko, aber wenn ich da eine gute Haftpflichtversicherung habe, bin ich immer ganz dankbar. Aber wie ist das, wenn ich mal die Sicherheiten aus der Hand gebe, um beide Hände frei zu haben, um von Jesus zu empfangen, was er für mich hat? Oder Entscheidungen zu treffen, die bei anderen jetzt nicht immer Bewunderung auslösen. Eine Sicherheit, an die wir unser Herz binden, die doch so vergänglich sind. Vielleicht geht es dir auch so, dass du an manche Sicherheit gern dein Leben hängst. Entscheidungen treffen mit Ewigkeitsperspektive, was einem Leben mit Jesus dient, bedeutet, alles loszulassen, was uns hindert, unser Herz Jesus ganz zu öffnen. Alles aus der Hand zu geben, was unsere Hände bindet. Wir empfangen alles von Jesus, alles, was wir zum Leben brauchen. Und wir können nur zugreifen, wenn wir die Hände frei haben. Aber wenn die Hände mit irgendwelchen billigen Sicherheiten gefüllt sind, haben wir keine freien Hände, um das zu greifen, was Jesus uns bietet. Sicherheiten, die oft im Lichte der Ewigkeit keinen Bestand haben. Ich komme nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Wofür lebst du? Was ist die Perspektive, das Ziel deines Lebens? Lass doch mal die Ewigkeit deine Gegenwart verändern, damit du schon jetzt erlebst, was auf dich wartet. Nämlich innige Gemeinschaft mit Gott, die dein Leben auf das Wesentliche fokussiert. Im Licht der Ewigkeit und mit dem Licht der Ewigkeit, da macht dein Leben einen Unterschied. Und das spüren andere. Das ist der Unterschied für dich, für alle Menschen, die dir begegnen. Dein Leben ist mehr. Dein Leben hat eine Bedeutung. Dein Leben hat eine Perspektive, eine Hoffnung, eine Gewissheit und vor allem eine ewige Sicherheit. Was willst du mehr, als mit Jesus an deiner Seite, als Herr über dein Leben, das Leben zu leben? Ein Leben, das Jesus für dich hat. Und dieses Leben hat Bestand, weil es ewig ist. Und plötzlich hat dein Leben einen Ewigkeitswert. Einen Wert, der höher ist als all das, was du dir jeweils vorstellen konntest. Und die Ewigkeit beginnt in dem Moment, wo wir mit Jesus leben. Und die beginnt heute, hier und jetzt auch. Und leb einfach diese Ewigkeit. Ich möchte zum Abschluss ein Lied von der Outbreak Band zitieren, die das, meine ich, schön auf den Punkt bringt. Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelsreichs werde ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich werde dir gegenüberstehen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du mit uns lebst. Und danke, dass du die Ewigkeit für uns bereitet hast. Und ich bitte dich, dass bei allem, was wir tun, wir nie dich aus dem Blick verlieren. Dass wir fragen, was dein Wille für unser Leben ist. Und dass du uns deutlich machst, was in unserem Leben Ewigkeitswert hat und was nicht. Danke,
dass du mit uns redest. Und ich bitte dich, dass du unsere Ohren und unsere Herzen immer wieder neu öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich auch für Mut, dass wir Entscheidungen treffen, die dir gefallen, die du für uns hast. Und dass wir uns nicht von zweit- und drittrangigen Sachen ablenken lassen. Zeig du uns, was unsere Perspektive für unser Leben ist. Und danke, dass du in der Ewigkeit schon auf uns wartest, aber uns schon jetzt begleitest auf dem Weg zur Ewigkeit. Amen.